ARD. Wir beobachten alle Segmente, die eine Gefahr sind für unser Land und für unser Zusammenleben, müssen aber klar sagen an der Zahlen, vom Rechtsextremismus geht die größte Bedrohung aus.
Brandenburgs Innenminister René Wilke zum Verfassungsschutzbericht, den er in dieser Woche in Potsdam vorgestellt hat. Der Bericht ist jetzt auch unser Thema hier in der Spreepolitik. Und außerdem, ja, schreiben wir uns nochmal an der Uni ein. Die Berliner Hochschulen und vor allem die Verträge, die das Land mit den Unis geschlossen hat, die waren in den vergangenen Tagen ein großes Thema hier in Berlin. Worum es dabei ging, dazu mehr bei uns. Ich bin Thorsten Gabriel aus unserer rbb24 Landespolitikredaktion in Berlin und sage herzlich willkommen. Und willkommen, sage ich auch zu meiner Kollegin Amelie Ernst aus der Landespolitikredaktion in Potsdam. Hallo Amelie.
Hallo Thorsten.
Amelie, wir reden jetzt über den Verfassungsschutzbericht für Brandenburg, der in dieser Woche vorgestellt wurde. Ich nehme mal die wichtigste Zahl vorweg. Die Zahl der Rechtsextremisten ist um fast 20% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das klingt ja besorgniserregend und wir werden uns auch diese Zahl gleich mal vertieft anschauen, aber gib uns doch erstmal den grundsätzlichen Überblick über den Bericht. Was steht drin?
Ja, also die Zahl 3650 ist die zentrale, was jetzt eben den Rechtsextremismus betrifft. So viele Menschen gelten eben in Brandenburg für den Verfassungsschutz als rechtsextrem. Du hast es gesagt, 20% mehr als 2023 und 40% davon sind gewaltorientiert. Das ist, finde ich, mindestens genauso bemerkenswert, dass eben eine Menge Menschen auch nicht vor Gewalt zurückscheuen. Das heißt nicht, dass diese Menschen alle schon Gewalttaten begangen haben, aber da gibt es eine gewisse Enthemmung. 113 Gewalttaten aus dem rechten Spektrum waren es 2024. Auch da Tendenz nach oben, also Höchststände in diesem Bereich. In den anderen Bereichen, die der Verfassungsschutz natürlich auch im Blick hat, da stagnieren die Zahlen eher. Also bei den Linksextremisten, da sind es nach wie vor ungefähr 550 Personen. Allerdings auch da mehr Gewaltdelikte als im Jahr davor, 51 nämlich. Trotzdem deutlich weniger als beim Rechtsextremismus und gleich geblieben ist auch die Zahl der Reichsbürger und der Selbstverwalter. Die werden nochmal separat aufgeführt. Das sind ungefähr 1000 in Brandenburg, also auch keine geringe Zahl. Dazu kommen Islamisten, 225 und 80 sogenannte auslandsbezogene Extremisten. Also dazu zählen vor allen Dingen Unterstützer der PKK. Das heißt, und das war auch dem kommissarischen Verfassungsschutzchef nochmal wichtig zu sagen, Axel Heidrich, wir haben die alle im Blick, alle Extremisten, aber bei den anderen gibt es eben nicht diesen deutlichen Anstieg wie bei den Rechtsextremisten.
Wollte ich gerade fragen. Das heißt, wenn der Rechtsextremismus so weit vorn liegt, vernachlässigen kann man die anderen Extremismusarten, sage ich jetzt mal, aber deswegen nicht?
Nicht, genau so ist es. Also es gab natürlich auch von links vor allen Dingen diesen versuchten Sturm auf das Tesla-Gelände, auf die Fabrik. Also auch da sind Dinge passiert, so ist es nicht. Aber rein zahlenmäßig und in der Breite ist es einfach eine andere Dimension im Moment.
Also der Rechtsextremismus eben weit vorn, die größte Bedrohung geht von ihm aus und vor allen Dingen eben auch Tendenz steigend. Hm. Du hast es eben gesagt, vor allem auch die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremen ist hoch. Überrascht dich diese Entwicklung?
Nicht so richtig, muss ich sagen. Denn wir erleben ja auch, dass rechtsextreme Einstellungen in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen mehr und mehr als gesellschaftsfähig gelten. Ne? Dass dann das auch gar nicht mehr als solches erkannt wird. Also wir reden von WhatsApp-Gruppen und vermeintlich lustigen Posts, die dann geteilt werden und in dem, worüber man sich dann teilweise lustig macht mit ausländerfeindlichen Bezügen und so. Oder eben auch Gewaltfantasien. Das wurde eben auch genannt, dass eben fantasiert wird in solchen Gruppen, wie Politiker gehängt werden oder Menschen anderer Herkunft, jüdische Menschen beispielsweise, in irgendeiner Form ermordet werden. Also diese Verharmlosung, diese Relativierung auch des Nationalsozialismus, das greift um sich. Das führt dann nicht immer auch zu direkter Gewalt, aber eben auch offensichtlich zu immer mehr Menschen, die das nicht ausschließen und die auch sich bestärkt fühlen, eben in so einem Umfeld das zu sagen und die sich aber nicht als rechtsextrem oder rechtsextremistisch wahrnehmen, sondern wie ihr es wahrscheinlich auch öfter in Berlin dann hört, das ist eine Meinung und das wird man doch mal sagen dürfen. Und das driftet aber dann teilweise wirklich sehr, sehr, sehr nach rechts außen.
Jetzt reicht der Rechtsextremismus ja nicht nur in die politische Debatte hinein, sondern auch mitten hinein in die Parlamente. Wir kennen die Debatte um die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem. Welche Rolle spielt denn die AfD in Brandenburg bei dieser Radikalisierung, die der Bericht feststellt.
Ja, die ist ein ganz entscheidender Faktor dabei, weil sie ja eben ein Bindeglied ist zwischen ganz vielen verschiedenen rechtsextremen Gruppierungen, auch Einzelpersonen und eben dann dem Parlament. Also sie bringt natürlich auch eine Menge Geld mit ein in diesen Bereich durch die Parteienfinanzierung, also auch durch ihre Wahlerfolge und eben die Bezüge der Abgeordneten. Steuergeld, also damit werden dann auch viele Veranstaltungen möglich vor Ort. Sie ist präsent, sie kann auch Social Media finanzieren zum Beispiel. Und ja, eben diese Position in die Breite tragen. Und dann vernetzt man sich eben auf Veranstaltungen und eben virtuell, zum Beispiel mit so Vereinen wie Zukunft Heimat oder mit dem Magazin Kompakt. Das kennen wir ja auch aus der Debatte der letzten Wochen und Monate. Also da ist die AfD wirklich zentral für diese Entwicklung. Und von den 3.650 Rechtsextremisten, die der Verfassungsschutz da zählt, sind eben auch 1.200 AfD-Mitglieder. Also auch da gibt es eine direkte personelle Überschneidung, wobei man eben sagen muss, nicht alle AfD-Mitglieder werden als rechtsextrem gezählt. Das sind ja nochmal doppelt so viele, also über 2600. Nicht jedes AfD-Mitglied ist auch automatisch rechtsextrem, aber eben doch eine ganze Menge.
Vorgestellt hat den Bericht der, man kann schon sagen, immer noch frisch gebackene Innenminister aus Brandenburg, René Wilke. Wie blickt er denn auf diese Zahlen?
Ja, der ist auch besorgt, aber er wirkte jetzt in dem Sinn nicht überrascht, sondern einfach ja alarmiert und hat eben auch genau das im Blick. Diese Vernetzung der Akteure ist auch weiterhin ambivalent, was ein Verbotsverfahren betrifft und eine Hochstufung. Da wollte er sich auch nicht ganz klar äußern. Will erst mal gucken, was die Prüfung, auch die gerichtliche Prüfung jetzt dieser Hochstufung ergibt. Aber dass das sozusagen bei den Verfassungsschutzaktivitäten Priorität hat, das war ganz, ganz klar.
Und er hat auch davon gesprochen, dass der Verfassungsschutz ja ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, beziehungsweise eben permanent ja von seinen Gegnern in Frage gestellt wird. Wie drückt sich denn das aus?
Genau, das war ihm ganz wichtig herauszustellen. Also diese Phänomene wie Desinformation, Fake News, Framing in dieser ganzen Debatte, das macht ihm wirklich Sorgen. Also dass im Internet eben genau diese Filterblasen existieren und in Social Media, dass diese Fake News verbreitet werden. Natürlich auch Sabotageakte haben wir auch schon gesehen, dass also wirklich dann wirklich zu Gewalt gegriffen wird, immer öfter. Und dass eben, Stichwort Framing, sich diese Erzählung, der Verfassungsschutz ist doch politisch gesteuert und der will doch einfach nur politische Gegner wie die AfD ausschalten, dass das auch so um sich greift und dass das natürlich die AfD und andere eben auch befeuern, sagte er.
Ich habe heute versucht deutlich zu machen, dass es wirklich guten Grund gibt, von Seiten der Bevölkerung sich hinter den Verfassungsschutz zu stellen und auch dem Verfassungsschutz zu trauen. Die Tatsache, dass er immer wieder versucht wird, in ein schwieriges Licht zu rücken, ist Teil von genau dieser Desinformation. Man muss sich also immer, wenn jemand schlecht über den Verfassungsschutz spricht, wenn jemand sagt, das ist gar nicht notwendig und das ist schlecht, was die machen und böse, was die machen, eigentlich fragen, warum sollte jemand ein Problem mit dem Verfassungsschutz haben? Niemand hat ein Problem mit dem Verfassungsschutz, wenn er nicht etwas problematisch tut.
Und diese ganze Diskussion zeigt natürlich auch, dass es wiederum ganz offensichtlich so eine Instanz braucht, die diese Angriffe auf die Verfassung im Blick hat, weil sie eben auch wiederum selbst so angegangen wird.
Sind denn bei ihm oder überhaupt auf der politischen Bühne Konzepte und Ideen erkennbar, wie man dieser Entwicklung entgegenwirken kann?
Also zumindest neue Konzepte habe ich da jetzt in dieser Woche nicht beobachtet. Wir kennen natürlich einerseits diese Aufklärungskampagnen vor Ort, also Tolerantes Brandenburg, Schöner Leben ohne Nazis. Da gibt es jetzt auch wieder eine Sommerkampagne auf Festivals und so, wo die hingehen und erklären, was ist eigentlich rechtsextrem, wo gibt es Erzählungen, die in Social Media sind, wo junge Menschen vor allen Dingen aufpassen sollten und so. Das ist die eine Seite, aber ich glaube, das eigentliche Problem ist wirklich in diese Blasen und in diese Chatgruppen irgendwie reinzukommen oder überhaupt in diese, ja, in diese kulturellen Milieus, wo das nicht mehr hinterfragt wird, wo das auch nicht aufgebrochen wird, sondern wie gesagt, wo das als eine Meinung, die doch ganz legitim ist, einfach so, ja, vor sich hingeht und bei manchen dann eben auch bis hin zu Gewalt. Und da sehe ich nicht wirklich neue Konzepte, außer dass man das eben beobachtet aus Sicht des Verfassungsschutzes, dass man im Landtag diskutiert. Aber auch dafür interessieren sich eben viele, die da gemeint sind mit diesen 3.650 nicht wirklich.
Amelie, lass uns mal noch über ein anderes Phänomen reden. Der Verfassungsschutzchef, der hat bei der Vorstellung des Berichts auch darauf hingewiesen, dass sich das Land quasi ja täglich Cyberangriffen ausgesetzt sieht, dass ja militärische Objekte ausgespäht würden, dass Drohnen unterwegs seien. Da spielt auch Russland eine Rolle?
Genau, das hat er auch relativ klar angedeutet, dass es wirklich reale Angriffe gibt. Also nicht nur verbale und in Social Media solche Angriffe, sondern dass bis hin zu Bundeswehrobjekten, wo dann Drohnen drüber fliegen, wo unter anderem offenbar Russland eine große Rolle spielt, dass aber diese Drohnen zum Beispiel auch schon über dem Innenministerium gesehen wurden. Das hat er auch nicht deutlich Russland zugeordnet, aber dass Russland an sich versucht, hier auf verschiedensten Wegen versucht, Einfluss zu nehmen in der Debatte, aber eben auch ganz, ganz deutlich sichtbar sozusagen, das sei klar. Und er hat da wirklich von hybrider Kriegsführung gesprochen, die sich dann eben auch bis nach Brandenburg erstreckt.
Der Brandenburger Verfassungsschutzbericht wurde in dieser Woche vorgestellt. Darüber habe ich mit Amelie Ernst gesprochen. Vielen Dank dir, Amelie.
Sehr gerne.
Und jetzt, ich hatte es schon angekündigt, gehen wir mal davon aus, dass wir alle die allgemeine Hochschulreife haben und immatrikulieren uns für die nächsten Minuten an einer Berliner Uni. Dazu begrüße ich den Dozenten unseres kleinen Proseminars bei mir, meinen Kollegen Sebastian Schöbel. Hallo Sebastian.
Grüß dich, hallo.
Unser Thema sind die Hochschulen, das Hochschulgesetz auf der einen Seite und die Hochschulverträge auf der anderen Seite, die das Land Berlin mit seinen Hochschulen getroffen und auch rechtlich fixiert hat. Das hat beides in dieser Woche eine Rolle gespielt und wir fangen mal mit dem Hochschulgesetz an und da besonders mit dem Teil, der ja für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler eine eher unschöne Nachricht war, denn das Bundesverfassungsgericht hat Teile dieses Gesetzes für rechtswidrig erklärt, die insbesondere Sie betrafen.
Ja, es ging im Prinzip um die Art der Anstellung dieser Nachwuchsakademikerinnen und Nachwuchsakademiker und das betraf diejenigen, die wissenschaftliche Mitarbeiter an den Unis gewesen sind, da schon gearbeitet haben, teilweise auch in der Lehre und dann eben ihren Doktortitel gemacht haben und dann natürlich darauf gehofft haben, dass sie weiter in Anstellung bleiben an den Universitäten. Und die Praxis in der Vergangenheit war bisher immer, dass die ja Kurzzeitverträge dann immer bekommen haben und das regelrecht in Kettenverträgen, also wirklich über Jahre hinweg immer nur diese Kurzzeitverträge. Und dagegen ja, lehnen sich die Jungakademiker durchaus aus arbeitsrechtlicher Sicht zu Recht auch auf. Und irgendwann sind dann eben die Politiker in Berlin auf die Idee gekommen, naja, dann schreiben wir den Universitäten im Hochschulgesetz eben vor, ihr müsst diese Leute, die dann promoviert sind, die dann wirklich voll ausgebildete Fachkräfte sind, ihr müsst die dann auch fest anstellen. Und da wiederum haben sich die Hochschulen gegen gewehrt und gesagt, nein, das Land Berlin hat dafür erstens überhaupt nicht das Recht, könnt ihr nicht machen, ihr könnt uns nicht vorschreiben, wie wir die Leute anstellen müssen. Und das stellt uns auch vor massive Probleme mit dem Argument eben, dass dann gesagt wurde, wenn wir die jetzt hier alle fest anstellen, dann haben wir bald gar keine Möglichkeiten mehr, neue Nachwuchskräfte nachzuziehen, weil wir das auch alles überhaupt nicht ausfinanziert bekommen. Und dann haben wir hier sehr viele festangestellte Leute. Wir haben keinen Platz mehr für den Nachwuchs und wir haben auch das Geld dafür nicht. Und da prallten einfach zwei sehr unterschiedliche ja, Ansichten im Prinzip aufeinander. Und dann kam es eben zum Rechtsstreit. Die Humboldt-Universität hat das in gewisser Weise auch für die anderen Unis in Berlin mit durchgefochten. Und jetzt eben stellte sich heraus, ja, vor dem Bundesverfassungsgericht, das hat jetzt so geurteilt, es ist tatsächlich nicht möglich für das Land Berlin, in die Hochschulgesetze einfach eine Pflicht reinzuschreiben. Ihr müsst alle diese Postdocs, wie sie heißen, also Leute nach dem Doktortitel, die ihren Doktortitel haben, einfach fest anstellen. Das könnt ihr den Unis nicht einfach vorschreiben. Diese pauschale Übernahmepflicht könnt ihr nicht im Gesetz etablieren. Und das ist für die Jungakademikerinnen und Jungakademiker natürlich problematisch. Aber zumindest rechtlich ist diese Frage jetzt erstmal geklärt.
Wie hat denn jetzt der politische Betrieb auf diese Karlsruher Entscheidung reagiert?
Ja, zunächst einmal haben sich all diejenigen, die sowieso schon seit Jahren für genau dieses Recht der Nachwuchsakademiker kämpfen, nämlich dass sie eben nicht mehr in diese Kettenfristverträge reingeraten, natürlich sehr enttäuscht gezeigt. Also die Bildungsgewerkschaft GEW, aber auch die Linken und die Grünen haben gesagt, das ist ein schwerer Schlag für den akademischen Nachwuchs in Deutschland, dass man jetzt vom höchsten deutschen Gericht im Prinzip gesagt bekommen hat, nö, die Art, wie ihr angestellt seid und die euch die Lebensplanung extrem schwer macht, die ist aber rechtlich zulässig, beziehungsweise die Länder können das nicht einfach auf eigene Faust dann ändern. Dafür müsste man dann eben anderswo anfangen und da Gesetze ändern, aber das geht so einfach nicht. Für die also eine große Enttäuschung. Bestätigt gefühlt hat sich die CDU, die das sowieso anders gesehen hat. Und die AfD zum Beispiel hat dann gesagt, ja, das ist bestätigt doch die Hochschulfreiheit. Die Hochschulen müssen die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wie sie Nachwuchsakademiker anstellen, wie sie mit denen umgehen. Wahrscheinlich auch mit dem Blick darauf, dass da vielleicht der ein oder andere auch mal schneller ausgewechselt werden kann. Wenn zum Beispiel irgendwelche, wenn es halt nicht passt zwischen der Uni und dem Bewerber, dass da also keine Leute in Festanstellung geraten, die dann eventuell ja, ich weiß nicht, irgendwie den Nachzug des nächsten Personals dann irgendwie blockieren oder dass die Hochschulen im Prinzip verpflichtet werden, sich ihre Personalstellen voll zu machen. Bei der SPD, die das ja maßgeblich mit vorangetrieben hat, diese Änderung der Hochschulgesetze, damals übrigens auch noch mit der damals wissenschaftspolitischen Sprecherin Ina Ciborra, inzwischen ist sie ja Wissenschaftssenatorin, die haben gesagt, ja, wir arbeiten ohnehin schon an einer Lösung. Also die haben das kommen sehen, dass das möglicherweise vor Gericht dass das genauso ausgeht und versuchen jetzt eine neue, ja, ich sag mal, Option mit in das Gesetz reinzuschreiben. Da soll dann im Herbst ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, dass man neue Stellen schafft, die heißen Lecturer und Researcher. Man nimmt das dann aus dem angloamerikanischen Raum, die Bezeichnungen, und da werden quasi neue Stellenprofile erschaffen, wo dann die Nachwuchsakademiker ja in langfristige Verträge und unbefristete Verträge hinein befördert werden können. Das Problem hier ist natürlich, das muss alles finanziert werden. Und dazu habe ich noch nicht so viele Vorschläge gehört, wie das gehen soll. Ich
wollte gerade fragen, kannst du einschätzen, ob das eine tragfähige Lösung sein könnte?
Ja, wir werden ja gleich noch über die Kürzungen im Hochschulbereich sprechen und es fällt mir tatsächlich schwer, das beides übereinander zu legen. Also wir haben tatsächlich eine sehr paradoxe Situation. Auf der einen Seite kommt die Politik und sagt, nicht ganz zu Unrecht, zu den Universitäten, so wie ihr diese Nachwuchsakademiker hier behandelt. Das geht so nicht. Das ist nicht in Ordnung. Ihr versaut den Leuten die Lebensplanung. Die können sich auf nichts einstellen. Die sind hoch ausgebildet und werden wie Auszubildende behandelt quasi. Das geht so nicht. Also ihr müsst das anders machen. Ihr müsst die festanstellen. Und auf der anderen Seite kommt die gleiche Politik und sagt, ach übrigens, und in den Hochschulverträgen, aus denen wir euch ja finanzieren, kürzen wir euch Geld raus. Und da sagen die Universitäten natürlich vollkommen zu Recht, ja, wie soll denn das gehen? Also wie sollen wir denn hier vernünftige Personalpolitik und überhaupt irgendwas machen, wenn wir das Geld dafür nicht bekommen und sogar noch mit weniger auskommen müssen, als ihr eigentlich mal zugesagt habt. Und da prallen einfach ganz unterschiedliche Welten aufeinander und auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der akademische Betrieb in Deutschland finanziert werden soll.
Ja, das Hochschulgesetz, das ist das eine, das ist eben in Teilen gekippt worden. Eine Rolle spielten auch und spielen auch weiterhin die Hochschulverträge, die das Land Berlin mit seinen Unis geschlossen hat. Und zwar in der Form, als dass, ja, man muss es so sagen, der Senat nicht mehr gewillt ist, sich an das zu halten, was da mal vertraglich geregelt wurde in Zukunft. Sprich, er will den Unis weniger Geld in Zukunft geben, es muss ja gespart werden. Über welche Dimensionen reden wir denn da?
Ja, wir reden über wirklich große Beträge. Also hier geht es um über 100 Millionen Euro, die den Universitäten dieses Jahr wegfallen. Und wir wissen nicht, wie dann die nächste Kürzungsrunde bei den Universitäten aussieht. Aber es geht um, ich glaube, es waren so 104 Millionen, wenn ich mich an die letzte Zahl erinnere. Es standen mal 140 Millionen im Raum. Ich glaube, ganz so viel ist es nicht. Aber es ist im Prinzip für die Unis völlig egal, ob es 104 oder 140 sind. Es ist einfach viel zu viel Geld, das ihnen fehlt in ihrer Finanzierung. Die Hochschulverträge gehen bis 2028. Und wenn wir uns mal erinnern, die ursprüngliche Idee war, wir machen diese Verträge. Übrigens, Berlin war das erste Bundesland, das das etabliert hat, dieses System, um den Unis langfristig Perspektiven zu geben und Planungssicherheit. Und tatsächlich waren die Verträge jetzt dann für den aktuellen Zeitraum schon unterschrieben. Und dann kam eben ja die Notwendigkeit, zumindest in der aktuellen Koalition, den Haushalt zu kürzen. Und dann kam Ina Ciborra, die Wissenschaftssenatorin, auf die Unis zu und hat gesagt, wir müssen übrigens nochmal die Hochschulverträge aufdröseln. Und das hat dann schon einen ziemlichen Schock durch die Wissenschaftslandschaft geschickt. Einerseits die Kürzungen, die ohnehin schon vorgenommen wurden, und dann eben noch die Perspektive, dass mehr gekürzt werden muss. Und die Hochschulen laufen dagegen Sturm, das kann man, glaube ich, auch tatsächlich nachvollziehen, weil sie tatsächlich einfach nicht wissen, wie sollen wir den Auftrag, den wir hier bekommen, nämlich Deutschlands oder Berlins nächste Generation von Wissenschaftlern ausbilden, wie sollen wir dem nachkommen, wenn wir das Geld dafür nicht haben.
In den Verhandlungen zwischen den Unis, die jetzt laufen mit dem Land, spielt auch das Thema Solidarität eine Rolle. Also da ist dann immer wieder davon die Rede, dass die großen Universitäten ja durchaus noch Rücklagen haben und man müsste doch damit auch die kleineren Hochschulen stützen. Wie realistisch ist denn das?
Ja, also die Humboldt-Universität, also deren Präsidentin Julia von Blumenthal hat schon gesagt, sie ist übrigens auch die Sprecherin der Vereinigung von Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten in Berlin, die hat schon gesagt, prinzipiell will man sich nicht dagegen stemmen. Also man will jetzt nicht den Solidaritätsgedanken völlig in Frage stellen, sondern die Unis sind schon bereit, sich da gegenseitig zu helfen. Aber das Problem geht ja viel tiefer. Man hat so massive Kürzungen jetzt hier vorzunehmen, dass tatsächlich selbst die Unis, die Rücklagen haben, wirklich an die Substanz gehen müssen. Also die FU hat das mal so ein bisschen vorgerechnet. Die haben schon gesagt, also wenn das jetzt so kommt wie beschlossen oder wie das vom Senat zumindest vorgeschlagen und angedacht ist, dass dann die FU in den kommenden Jahren rund 14% der Studienplätze abbauen müsse und etwa 40 Professuren abschaffen müsste. Und das ist nur die FU. Da reden wir noch gar nicht über die anderen Universitäten. Und das ist zumindest das Argument der Universitäten, sprengt dieses Solidaritätsprinzip komplett. Da können die sich dann auch nicht mehr untereinander solidarisch zeigen, weil sie einfach selber alle gar keine Möglichkeiten mehr haben. Und ich glaube einfach, das ist nicht realistisch, dass das auf diese Weise funktioniert, dass man die Reserven der Unis anknabbert, da wo sie noch da sind, und versucht irgendwie andere Löcher zu stopfen, weil diese Reserven sind natürlich auch aus einem Grund aufgebaut worden, weil man nicht genau weiß, es können ja immer noch Eventualitäten entstehen. Und wir reden noch gar nicht über den Bereich, der jetzt zumindest im Bereich der Hochschulverträge jetzt noch gar nicht wirklich angesprochen wurde, nämlich das ganze Thema Hochschulneubau. Es muss ja auch weiter neu gebaut werden. Die Uni-Gebäude, einigen Unis sind wirklich sehr alt, die müssen saniert werden. Das kommt noch oben drauf. Da will die Politik auch neue Wege gehen und neue Finanzierungsmodelle suchen, wo aber auch noch nicht ganz klar ist, wie sehr belastet das dann die Universitäten langfristig finanziell, weil sie dann ihre Gebäude quasi bei einer neu zu schaffenden Gesellschaft anmieten müsste, die dann neu gebaut sind. Und wer zahlt dann diese Mietzahlungen? Also wer kompensiert das für die Universitäten? Und das sind alles Bereiche, die einfach zeigen, dass in Deutschland, speziell jetzt hier in Berlin, aber das gilt auch für andere Bundesländer, einfach nicht klar ist, wie wir langfristig unsere Unis finanzieren wollen.
Ja, jetzt gibt es noch einen interessanten Einwurf, kann man sagen, in diese Debatte, nämlich die Fraktion der Linken im Abgeordnetenhaus, die hat ein Gutachten in Auftrag gegeben beim Wissenschaftlichen Parlamentsdienst und nachgefragt, ist das eigentlich so rechtens, wenn der Senat jetzt rangeht an die einmal geschlossenen Verträge? Und das Ergebnis, muss man sagen,
deutlich.
Ist deutlich, ja, genau.
Ja, wir haben das sogar schon mal hier im Podcast, haben wir mal eine ganze Folge unter dieses Motto gestellt, pacta sunt servanda. Ein Vertrag, der abgeschlossen ist, gilt.
Ja.
So, das ist ein Rechtsprinzip in Deutschland und da kann man hier einfach rangehen. Das mag in Amerika anders sein, wo der Präsident selber ja ein notorischer Vertragsbrecher ist, aber in Deutschland geht das nicht so einfach. Und darauf berufen sich jetzt die Universitäten und gehen damit auch jetzt in die anstehenden Gespräche. Ich glaube, von Verhandlungen wollen die noch gar nicht sprechen, weil sie auch gar nicht genau wissen, wie ist denn jetzt tatsächlich die Einsparsumme, wie viel ist es denn jetzt wirklich? Das ist alles noch ein bisschen offen. Und die werden sich jetzt genau auf dieses Gutachten berufen. Und das kommt übrigens nicht, weil das jetzt von den Linken in Auftrag gegeben wurde, heißt das nicht, dass das jetzt von einem linken Professor oder so oder einem Rechtsgutachter irgendwie geschrieben wurde, sondern das ist der wissenschaftliche Dienst des Abgeordnetenhauses, der das jetzt hier festgestellt hat. Und ich glaube, da haben die Universitäten jetzt ein gutes Argument gegenüber dem Senat, der allerdings selber, und das muss man mal zur Ehrenrettung auch dann des Senats dann sagen, die sind auch in einer sehr schwierigen Situation. Denn Fakt ist, also Sie sehen das so, es muss im Haushalt gespart werden, es muss an allen möglichen Bereichen muss gespart werden, das betrifft ja nicht nur die Wissenschaft. Und da kommen wir wieder zu der Frage, wie wollen wir zum Beispiel so etwas wie unsere Unis langfristig finanzieren? Und das ist eine Frage, die zum Beispiel auch die Frage nach Studiengebühren, müssen wir darüber nochmal nachdenken, wie in anderen Ländern? Oder muss sich die Wirtschaft zum Beispiel viel mehr noch mit engagieren, auch finanziell, bei der Ausbildung von den Leuten, die sie dann ja später brauchen? Da ist die Wirtschaft im Augenblick noch nicht so eng eingebunden. Muss man das vielleicht auch nochmal aufdröseln, das Thema? Und ich glaube, diese Diskussion muss man jetzt führen. Aber für die akuten Verhandlungen zwischen Unis und Senat wird das jetzt erstmal noch keine Rolle spielen. Die müssen sich jetzt, ja, ich weiß nicht, auf eine Lösung vereinbaren. Die sehe ich jetzt auch noch nicht, ehrlich gesagt.
Dann wäre das jetzt nämlich auch die abschließende Frage. Wie geht es da auf der Zeitschiene jetzt weiter? Nächste Woche treffen Sie sich wieder zum Verhandeln.
Genau, da wird wieder verhandelt und was die Hochschulgesetze angeht, also die Frage, welche neuen Möglichkeiten könnte es geben in den Hochschulgesetzen, um Stellen zu schaffen, die dann irgendwie also mit längeren Verträgen, Arbeitsverträgen versehen sind, wie können die im Hochschulgesetz verankert werden, das werden wir dann im Herbst herausfinden. Wir werden auch im Herbst dann den neuen Doppelhaushalt das erste Mal so richtig vorgelegt bekommen. Also der Senat soll ihn noch vor der Sommerpause beschließen, aber dann im Abgeordnetenhaus zählt's, da geht es dann wirklich richtig an die Zahlen ran. Und dann wird man ungefähr auch mal von Summen sprechen können. Also wirklich wissen, wie viel Geld muss eigentlich eingespart werden, wie viel Geld bleibt den Unis übrig. Und dann wird das auf jeden Fall ein Herbst, in dem es wieder sehr viel ums Geld geht und sehr viel um Zahlen geht.
Ja, und wir bleiben weiter dran und beenden aber an dieser Stelle jetzt unser kleines Seminar an der RBB 24 Landespolitik Hochschule und sagen Dank dem Dozenten Sebastian Schöbel.
Ich danke der Klasse fürs Zuhören.
Ich weiß nicht, ob man schon schöne Semesterferien wünschen kann, das ist ja noch ein bisschen hin, aber wie auch immer.
Nächste Woche gibt es einen Test.
Oh, ja. Und das war die neueste Ausgabe der Spreepolitik. Uns gibt's einmal die Woche, aber wenn Sie landespolitisch in Berlin und Brandenburg immer dranbleiben und überhaupt wissen wollen, was los ist, dann empfehle ich Ihnen noch unseren Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Da gibt's jeden Abend kompakt in knapp 12 Minuten das Neueste aus unserer Region, immer montags bis freitags als Podcast in der ARD-Audiothek. Und was soll ich sagen? Ja, da gibt's auch uns, die Spreepolitik. Und auch wir freuen uns, wenn Sie uns dort abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Für heute ist hocherfreut, dass Sie mit dabei waren. Thorsten Gabriel.